Willkommen bei den Datenschutzplaudereien. Aktuelles, Bemerkenswertes und Persönliches rund um den Datenschutz und verwandte Themen.
Der aktuelle Stand ist ja, wenn ich Threema nutze, ich muss mich nicht identifizieren. Das wird sich dann ja irgendwie schon müssen ändern. Also Identifikation bedeutet schon, ihr müsst dann eigentlich wissen, wer ich bin.
Dort müssen wir vielleicht zwei Sachen hervorheben. Und zwar zum einen, wir haben jetzt ja sehr viel über die AKD mit vollen Pflichten geredet, was so ein bisschen Pendant ist zu den alten AKD oder heutigen AKD mit weitergehenden Pflichten. Aber die Zwischenstufe, die eingeführt wird mit den AKD mit reduzierten Pflichten, auch ohne die Verfügung, um uns zu einer AKD mit vollen Pflichten zu machen, die Identifikationspflicht und Vorratsdatenspeicherung, die würde uns und alle AKD mit mehr als 5000 Nutzer per gesetzlichem Automatismus treffen. Und das finden natürlich auch schon wir, eben wegen der Problematik, dass wir dann mehr Daten sammeln müssen, sehr bedenklich. Andererseits würde das dann eben auch deutlich kleinere Anbieter, vielleicht derjenige, die erst so in der Startup-Phase sind, getroffen werden. Weil, sind wir ehrlich, 5000 Nutzer, das ist für ein IT-Unternehmen schlicht und ergreifend keine grosse Nutzerzahl. Und das Gesetz, also das BÜPF, stellt eigentlich genau darauf ab, man kann nur dann die erhöhten Pflichten auferlegen, wenn man eine grosse Nutzerzahl oder eine grosse wirtschaftliche Bedeutung hat. Und das ist da schlicht nicht gegeben. Aber eben auf das Thema kommen mit der Identifikationspflicht. Dort ist natürlich halt auch die Frage, mit welchem Mittel, was dann tatsächlich geeignet ist. Aber was der Jean-Louis Biberstein, glaube ich, schon auch gesagt hat, und das ist auch die Rechtsauffassung, die ich habe, die Daten, die wir erheben, die müssen nicht dazu geeignet sein, dass Threema weiss, wer jetzt zum Beispiel der Peter Sabo oder der Martin Steiger ist, sondern die Daten müssen eine Eignung für die Behörden haben. Und dort würde dann zum Beispiel bereits eine IP-Adresse ausreichen. Das habe ich auch als Beispiel genannt im Streitgespräch mit dem Staatsanwalt Bajarola. Aber ob das dann tatsächlich als geeignet empfunden wird, das ist dann die grosse Frage. Und dort wissen wir halt und auch andere Anbieter nicht, wie dort die Behörden auf den Vorschlag würden reagieren. Aber ich will da jetzt auch nicht vorwegnehmen, weil wenn wir jetzt schon zu viel darüber nachdenken, was kommt, klingt das wie, ja, das Thema von dieser Verordnung, das ist ja schon gelaufen. Ist es aber meines Erachtens überhaupt nicht, weil die Einzigen, die gemäss dem Vernehmlassungsverfahren wirklich Freude daran haben, dass die neue WIPF kommt, das sind die Kantone, wo die Sprachrohr sind von ihren Sicherheitsbehörden wie Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei. Aber das ganze Parteienspektrum, NGOs, Unternehmen und Wirtschaftsverbände, auch zum Beispiel der Schweizerische Anwaltsverband lehnt ja die Revision ab in der Form, wie sie heute ansteht.
Das ist richtig, da hat es sehr viel Kritik gegeben, auch für eine Vernehmlassung über eine Verordnung, was ja eh nicht der Normalfall ist. Also man hat da schon ein bisschen Brisanz erkannt. Der Umfang ist also riesig, um das nachzulesen. Sogar rekordverdächtig aus meiner Sicht bei einer Verordnung, wer sich da alles geäussert hat. Natürlich mit unterschiedlicher Tiefe. Und ja, meine, ihr müsst jetzt nicht schon proaktiv allfällige Probleme für Behörden lösen. Ich meine, es ist offensichtlich, dass es bei dieser Identifikation Fragezeichen gibt in allen möglichen Richtungen. Also selbst wenn das rechtskräftig würde, dass man das machen muss, nicht so einfach. Ich halte auf den Vergleich bei den Fernmeldedienstanbietern. Und dort bedeutet Identifikation letztlich eine Ausweiskopie und weitere Angaben. Also zumindest aus Sicht der Strafverfolgungsbehörde wäre das vermutlich dann auch der entsprechende Wunsch. Aber okay. Und das andere, Entfernung von selber angebrachten Verschlüsselung, wo eben dann betont wird, M2M-Verschlüsselung ist ein Endkunde, sei nicht davon betroffen. Und ich verstehe die Differenzierung ehrlich gesagt nicht ganz. Also gibt Bereiche, wo ich das verstehe, für mich das Paradebeispiel, sind für mich E-Mail-Provider, die kommunizieren mit anderen E-Mail-Provider über verschlüsselte Verbindungen, heute standardmäßig, also ist eigentlich heute, ja, so macht man es. Es darf nur noch wenige Ausnahmen geben, wo das nicht ist. Auch die grossen, jetzt ist mit Google und so, die akzeptieren nur noch das. Aber das ist eine Verschlüsselung, die der Provider selber anbringt. Das hat nichts mit dem Nutzer zu tun. Der Provider kann meine E-Mails mitlesen, wenn ich eine zusätzliche Massnahme ergreife. Man tut aber zum Beispiel jetzt für die Verbindung zu Google, zu Gmail, dort die Verschlüsselung anbringen. TLS-Verschlüsselung letztlich. So weit, so gut. Und die kann er natürlich auch wieder entfernen, weil er sie ja selber angebracht hat. Hingegen die End-zu-End-Verschlüsselung ist ein Endkunde. Wer bringt die denn an? Also ich nutze zwar jetzt irgendwie die Threema-App, aber ich habe nichts mit der Verschlüsselung zu tun. Also eigentlich dünnt ihr meine Verschlüsselung anbringen, weil ich kann das beim besten Willen nicht selber.
Genau, also das ist sowohl jetzt bei uns oder halt auch bei einem Signal oder bei einem Proton. Es ist natürlich nicht der Nutzer selber, der das anbringt, sondern er kriegt das Produkt von uns geliefert, das ihm die Aufgabe abnimmt. Das ist ja auch, wirklich der Grund, warum sich die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung überhaupt hat können so populär ausbreiten. So Standards wie PGP, wo ich selber muss bei mir im E-Mail-Client umbasteln oder wenn ich eine Datei vor ihrem Versand muss bei mir lokal verschlüsseln. Man kann das machen, aber das ist für die Mehrheit von der Bevölkerung schlicht nicht nutzerfreundlich. Und darum hat man heute eben genau die Software, wo die Verschlüsselung out of the box im Hintergrund abläuft. Ich muss dort gar nicht speziell etwas als Nutzer vorkehren. Und das kann man jetzt eben genau in zwei Richtungen interpretieren. Du hast eben gesagt, man könnte durchaus sagen, wenn es nicht der Endkunde selber ist, der dort aktiv die Verschlüsselung macht, sondern die App, die wir liefern, dann könnte man das auch dadurch auslegen, dass wir müssten dann auch eine Möglichkeit haben, um die Verschlüsselung, die wir dort in der App drin haben, aufzuheben. Oder eben, dass es nur, wo sich der Biberstein, glaube ich, ein bisschen versucht hat, auf das rauszulassen, aber ich bin mir da eben auch nicht so ganz sicher bei seinen Aussagen, dass es eben nur mit Transportverschlüsselung trifft, wie du beschrieben hast, die ist dann bei uns ein zusätzlicher Layer von der Verschlüsselung. Wir haben den ersten Layer, wo wirklich die Inhalte sind, die sind Ende zu Ende verschlüsselt, die sind erste Empfänger. Und dann haben wir dort drüber noch einen Transportlayer, wo weitere Informationen, die an der Zustellung und Zuteilung von diesen Nachrichten dient, die schützt dann nochmal die Nachricht zwischen dem Endgerät, dem Server und dann nochmal am anderen Endgerät. Aber ich kann es dir ehrlich gesagt auch nicht sagen, wie man das dann korrekt auslegen sollte. Also, besser gesagt, ich habe dort eine ganz klare Auffassung, sei die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung darf auf keinen Fall angegriffen werden. Sonst können wir uns die ganze Übung gerade sparen. Aber das Gesetz ist dadurch natürlich unklar ausgedrückt. Und man könnte als findige Staatsanwältin, findige Staatsanwalt dahingehend argumentieren, dass das auch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung trifft.
Jetzt erwähnt die Staatsanwalt Pajarola, der hat dir in dem Interview oder Streitgespräch bei der NZZ nicht unterstellt, bei euch können irgendwie bis zu 90% der Nutzer irgendwie Kriminelle sein, was natürlich vollkommen Hanebüchen ist. Also ich sehe euer Profil überhaupt nicht in dieser Richtung. Es mag Dienste geben, die in diese Richtung gehen. Es sind auch schon ein paar bekannte Dienste ausgehoben worden von den Behörden. Also da gibt es spannende Themen, aber die haben euch nie betroffen. Weil ich habe das Gefühl, das ist einfach offensichtlich Quatsch, oder? Also letztlich ist das extrem bösartig, vielleicht sogar inkompetent. In diesem Streitgespräch sind auch noch so andere Aussagen gefallen, wo irgendwie, wenn man halbwegs irgendwie technisch rauskommt, eigentlich nur den Kopf schütteln kann. Angefangen da damit, oder ja, ich glaube, es war eher am Ende vom Gespräch. Ja, es ging ja nur darum, eben da Strafvollzug zu betreiben. Also es ging nicht um die Endverschlüsselung per se, sondern nur quasi, ich sage es jetzt einfach gesagt, um Bad Guys. Die will man können überwachen. Du hast das, finde ich, schön erklärt im Interview, aber erklär es doch nochmal, wieso funktioniert das nicht? Das wird ja immer wieder gefordert, dass man sagt, ja, alle sollen sicher unterwegs sein, außer die Kriminellen.
Genau, also da gibt es eigentlich zwei Ansätze, die man könnte verfolgen. Entweder baut man da irgendeine Art Schwachstelle, ein Backdoor, wo es den Behörden erlauben würde, die Schwachstelle ausnutzen, um dann im Einzelfall, ich möchte der Strafverfolgungsbehörde zumindest noch so viel Goodwill schenken, dass sie das nur im Einzelfall verwenden würden. Oder man macht wie so ein Key-Escrow-System, das würde heissen, man macht einen Zweitschlüssel und der Zweitschlüssel, der könnte dann eben die Strafverfolgungsbehörde zugreifen und dann im Einzelfall die Kommunikation entschlüsseln. Jetzt ist aber natürlich das Problem, dass so eine Backdoor oder so ein Key-Escrow, das ist dann nicht nur etwas, was dann die Strafverfolgungsbehörde allenfalls legal können brauchen, sondern da macht man sich dann zu einer Zielscheibe für Cyberkriminelle, für Unrechtsstaaten, die dort natürlich das allergrößte Interesse haben, die Sicherheitslücken auszunutzen. Und vor allem, wenn das dann für die längste Zeit unerkannt bleiben würde, das wäre dann sehr nachhaltig extrem schädlich. Darum gibt es eben bei der Verschlüsselung eben eigentlich genau nur die binäre Natur. Entweder sie ist wirklich sicher für alle, es gibt keine Backdoors und Schwachstellen werden, falls sie entdeckt werden, sofort geschlossen. Oder eben man muss damit rechnen, dass sie dann eben nicht nur für den Strafverfolgungszweck können gelesen werden, sondern dass sie auch für sehr, sehr viele bösartige Akteure dann eben lesbar werden.
Mir dunkt wichtig, dass das, was du jetzt beschrieben hast, als Gefahren nicht theoretisch oder hypothetisch ist, sondern also es gibt bekannte Angriffe auf Überwachungsinfrastruktur, also Unberechtigte, dann die genutzt haben, zum Beispiel Telefongespräche überwachen. Es gibt bekannte Angriffe auf Datenbanken von der Sicherheitsbehörden, auch im Schengen-Bereich zum Beispiel, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also das passiert tatsächlich. Das ist nicht eine hypothetische Gefahr. Oder du hast jetzt eigentlich mit viel Gudel gesagt, ja, selbst wenn nur Behörden. Ich meine, auch bei den Behörden gibt es Missbrauchsfälle. Also gerade im aktuellen Tätigkeitsbericht von der Datenschutzbeauftragten vom Kanton Zürich hat sie erwähnt, dass es da unberechtigten Zugriff gegeben hat auf ein Schengener Informationssystem. Man wissen das sonst von Polizeidatenbanken, kommt auch immer wieder in den Medien, spült es ab und zu wieder nach Ruhe, dass dort einfach aus Neugier zum Beispiel häufig darauf zugegriffen wird. Also de facto hat man tatsächlich, es gibt auch dort ein schwarzes Schaf, das schon problematisch genug ist, wenn man das Ganze anschaut. Interessant ist bei dem Staatsanwalt, er hat nicht fotografiert werden für das Interview. Normalerweise würde man ja ein Foto machen, um das zu zeigen. Und er sagt, ja, es ist ein gewisses Risiko für ihn, öffentlich aufzutreten und versuchen, Bilder von sich zu vermeiden. Ich habe dazu eine Hypothese. Und zwar ist er vor Jahren in den Schlagzeilen gewesen mit seiner Dissertation. Die heisst «Gewalt im Verhör zur Rettung von Menschen». Also sieht man schon ein bisschen, welche Richtung das so ein bisschen geht. Natürlich nur theoretische Überlegung und das Recht soll eingehalten werden. Aber eigentlich wie ein Plädoyer, hey, müsst ihr vielleicht auch mal Menschen foltern, um andere Menschen zu retten. Und damals vor allem, das hat ihm für Schlagzeilen gesorgt, dass er sich dafür ausgesprochen hat, dass man bei der Polizei auch paranormale Fähigkeiten soll einsetzen soll. Also irgendwie Kristallkugeln, zum vermisste Personen oder so suchen. Also das lässt aus meiner Sicht auch tief blicken. Auch wenn man jetzt nicht zu viel ableiten sollte. Aber der Karriere bei der Zürcher Staatsanwaltschaft hat es jedenfalls nicht geschadet. Ich meine, auch so ein Streitgespräch, da schicken ja Behörden eigentlich jemanden, der sie findet, der vertritt sie gut. Ein gewöhnlicher Staatsanwalt, ein gewöhnlicher Staatsanwalt im Kanton Zürich, der hat keinen Medienkontakt. Wie hast du das noch in Erinnerung, das Interview? Eben von außen gesehen finde ich spannend, auch die News-Sage. Ich empfehle das wirklich zu lesen. Aber stell mir es noch anspruchsvoll vor. Also, du wirkst ja sehr ruhig, oder? In der veröffentlichten Version. Ich wäre vermutlich in dem Gespräch nicht so ruhig geblieben. Wäre vermutlich mal in Klammern gewesen, irgendwie Steiger ärgert sich, oder?
Also, man muss es sich halt auch so vorstellen, dass Streitgespräch, das ist natürlich auch sehr stark abgekürzt worden. Wir sind dort 2 Stunden lang miteinander am Diskutieren gewesen und sehr, sehr viele Sachen haben sich dann auch immer wiederholt, weil es Punkte gegeben hat, wo der Staatsanwalt Bajarola nicht hat wollen, von seiner Ansicht abrücken. Zum Beispiel, dass auch so Bestandsdatenabfragen, die dann so verniedlichend Telefonbuchabfragen heissen, das sind gar keine Überwachung im eigentlichen Sinn. Oder dann so Aussagen wie, ja, es sind gar nicht Staatsanwälte oder der Dienst UPF, die überwachen, es sind ja die einzelnen Provider, die überwachen. Also dann frage ich mich allerdings auch, ob er noch nie etwas von der Datenform der Anstiftung gehört hat, aber sei es drum. Und was ich halt natürlich auch dort so ein bisschen rausgehört habe, es ist von Seiten vom Staat und gerade von der Strafverfolgungsbehörde wegen der neuen technischen Möglichkeiten, die rum sind. Sie haben so ein bisschen das Gefühl von Machtlosigkeit und wollen jetzt damit, anstatt dass sie nur halt wirklich auf die Straftäter losgehen, versuchen sie jetzt halt auch über die Anbieter zu gehen. Aber das ist aus mehreren Gesichtspunkten, wenn wir jetzt vielleicht vom Technischen ins Gesellschaftspolitische übergehen, heikel, finde ich. Weil es ist im Endeffekt sowas wie eine Privatisierung von der Strafjustiz. Anstatt dass ich mehr Mittel für die Polizei in die Hand nehme, wo ich zum Beispiel andere Methoden könnte dort anwenden, zum Beispiel verdeckte Ermittlungen oder zum Beispiel halt eben Kompetenz, um im Darknet können so Untersuchungen führen. Stattdessen geht man lieber auf die privaten Unternehmen los und erlegt ihnen die Überwachungspflichten auf. Was für einen Staat natürlich auch sehr attraktiv ist aus einem fiskalischen Gesichtspunkt, weil die Kosten tauchen dann nicht im Staatshaushalt auf und man muss dann nicht Geld von vielleicht anderen Staatsaufgaben abziehen. Und andererseits, man muss halt auch bedenken, alles, was wir jetzt darüber reden, das ist für die meisten Menschen einfach unglaublich diffus. Man kann sich so schwer etwas darunter vorstellen, was so eine Überwachung eigentlich heisst. Ich habe mir auch im Vorfeld von dem Gespräch ein paar Mal überlegt, wie kann man das wie ein bisschen bildlich darstellen? Und vielleicht gelingt mir das mit dem folgenden Beispiel. Die meisten Schweizer sind ja Mieter. Und die haben dort eine Vermieterin und die gibt ihnen dann Schlüssel für die Wohnung. Und grundsätzlich bin ich der Einzige, der die Schlüssel für meine Wohnungen hat. Wenn ich jetzt eine Randdatenüberwachung mache, wo ich zum Beispiel nur wissen möchte, wann geht der Herr Sabo in seiner Wohnung ein und aus und mit wem trifft er sich, dann könnte ich zum Beispiel am Eingang von der Liegenschaft oder halt vor meiner Wohnungstür eine Kamera anbringen, die identifiziert dann auch alle. Ich weiss dann aber zumindest immer noch nicht, was innerhalb von meiner Wohnung passiert. Vielleicht habe ich dort eine Nacht- oder einen Filmabend oder ich treffe mich dort für intime Stunden mit meiner Partnerin. Aber dann, wenn man dann Ende-zu-Ende-Verschlüsselung würde aufbrechen und mitlesen, dann würde man quasi mit einem Zweitschlüssel in meine Wohnung hineingehen und in jedem Zimmer eine Kamera aufstellen. Und selbst wenn es dann heisst, das tut man nur im Einzelfall abfragen, die Kameras sind ja dann gleich da. Und bei Vorratsdatenspeicherung wird es bereits aufgezeichnet, für 6 Monate eingehalten und im Einzelfall kommt dann die Behörde, fragt ab, was ist denn jetzt genau in diesen Aufnahmen drin? Und das ist dann schon eine gesellschaftliche Diskussion, die wir führen müssen, wie weit wenn wir gehen, um Sicherheit gewährleisten, weil das ist ganz klar eine Staatsaufgabe. Aber es ist klar, dass bei uns sowohl in der Bundesverfassung als auch in der Menschenrechtskonvention gibt es ein Grundrecht auf Privatsphäre. Und darum sind nicht Fernmeldedienstanbieter wie Threema in der Bringschuld, warum wir nicht überwacht werden, sondern der Staat ist in der Bringschuld, um belegen können, warum es kein anderes Mittel gibt, um die Sicherheit der Bevölkerung sicherzustellen. Und ich glaube, da machen wir es uns einerseits ein bisschen zu einfach von Seiten des Staates, und man will einfach die Diskussion nicht führen, weil man sie nicht von einer abstrakten in eine konkrete Ebene heben kann.
Peter, das ist ein grossartiges Schlusswort. Ich will darum gar nicht das letzte Wort in der Sache für mich beanspruchen und dir zum Schluss vor allem danken, dass du so viel Zeit genommen hast, dass so spannend Rede und Antwort gestanden bist. Vielen Dank, Peter.
Ich danke dir auch ganz herzlich und vielleicht sieht man sich ja demnächst mal an einem Zurich Privacy Drinks oder so.
Guter Hinweis. Aber ich werde es nicht nochmal verlängern, aber merkt euch das, was zuhört. Privacy Drinks, die findet bald wieder statt. Tschüss zusammen.
Tschüss miteinander.
Haben dir Datenschutzplauderei gefallen? Wir freuen uns über deine Bewertung, deinen Kommentar oder deine Rückmeldung.